Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
Mein Name ist Kuba.
Und wir starten in die dritte Staffel von Star Trek Voyager.
Mit noch einem Überhang aus der letzten Staffel.
Genau. Der zweite Teil der Doppelfolge Kampf ums Dasein.
Oder zu Englisch Basics Part 2.
Das ist dein ganzer Witz. Französisch. Oho.
Das war eine Anspielung auf Hotshots Part 2.
Oh, okay, das habe ich nicht verstanden.
Zugegebenermaßen eine nicht besonders witzige Anspielung.
Okay. Wir erinnern uns, was zuvor passiert. Die Voyager wurde...
Skip Recap.
Die Voyager wurde geklaut von den Kazon und die Crew der Voyager wurde auf einem trostlosen Planeten voller Würmer und Vulkane ausgesetzt.
Und Höhlenmenschen nicht zu vergessen.
Höhlenmenschen. Und unsere einzige Hoffnung ruht auf Tom, der eventuell noch am Leben ist und mit einem Shuttle entkommen konnte. Und auf Suda.
Und dem Doktor.
Und dem Doktor.
Die beide auf der Voyager noch geblieben sind.
Genau.
Ich habe noch eine Zusammenfassung dieser Folge geschrieben. Und zwar lautet die eine weitere, wahrscheinlich ziemlich erfolglose Anspielung. Yippie-ki-yay, Sternenflottenbacke. Jetzt habe ich ein Maschinengewehr.
Ist das aus Stirb langsam?
Ja, genau. Oh, zum Beispiel ist gerade der Titel selber nicht mehr eingefallen.
Gut, wir haben dementsprechend auch drei Handlungsstränge auf dem Planeten. In Toms Shuttle, er lebt noch. Und auf der Voyager.
Überraschung!
Genau. Wollen wir mit dem Planeten anfangen?
Ich würde anfangen mit Tom, weil das ist das dünnste überhaupt.
Stimmt.
Was man als C-Story machen könnte. Tom ist im Shuttle, er ist ziemlich kaputt und er wird auch irgendwie so, man kriegt nicht so richtig mit, wohin die jetzt fliegen, wer jetzt wohin fliegt und wie das alles räumlich zueinander liegt.
Ja.
Er begegnet auch irgendwie kurz einem Kazon-Schiff, ballert das, bis es explodiert, dann ist alles gut.
Ja, nicht nur das, ich fand sein Manöver, das er macht, um das abzuschießen, er hat mich mal wieder an Spaceballs erinnert, weil das Kazon-Schiff so ganz schnell fliegt und Tom drückt einfach auf die Bremse, sodass es voll an ihm vorbeifliegt und dann kann er es anvisieren und zerstören.
Stimmt, er hatte auch kurz so ein Plaid-Muster auf dem Gesicht, als die vorbeirauschen genau. Mit wahnsinniger Geschwindigkeit.
Ja.
Dann ruft er die Talaxianer, also Kumpels von Neelix, nochmal an. Wie hieß der andere? Paxim? Praxis? Auf jeden Fall ist er natürlich ein X in dem talaxianischen Namen.
Ja.
Und er überzeugt die dann, vielleicht denen doch zu helfen. Später verabreden die sich, so ein Manöver einzufädeln mit der Voyager, aber da kommen wir später dazu. Und das war es eigentlich.
Ja, sonst war da nichts.
Das war sowas wie die, okay, wir brauchen noch Weltraum-Action. Und wie schon bei dieser Folge zuvor, ist halt Tom mit einem Shuttle dafür verantwortlich.
Genau.
Nun gut, aber jetzt der Planet. Da geht ein bisschen mehr ab.
Die Crew muss überleben und dementsprechend sich Waffen zusammenbasteln und medizinische Mittel herstellen und so weiter. Und zunächst mal teilen die sich in Teams auf. Ein Team von Janeway will einen guten Standpunkt suchen, wo sie sich erstmal verstecken können. Und die finden auch eine schöne Höhle, die dafür geeignet wäre, während das Team Neelix auch einen Höhleneingang findet, wo aber ein Haufen Knochen davor liegt. Und Neelix befiehlt gleich mal, die alle zu sammeln, anstatt schnell da wieder rückwärts sich zu entfernen von diesem Höhleneingang.
Also wenn ein Haufen Knochen nicht eine Warnung ist, so diese Höhle vielleicht besser nicht betreten. Das Ding ist aber, naja, Neelix ist halt nicht kulturell geprägt wie wir. Für ihn sind Knochen einfach, weiß nicht, könnte man noch schöne Brühe noch draus kochen.
Genau, er sagt, die sind wertvoll, die brauchen wir. Und Lieutenant oder Crewman Hogan soll die alle sammeln.
Er ist nicht begeistert.
Er hat riesige Angst. Er ekelt sich vor den Knochen und hat Angst vor der Höhle. Und tja, zu Recht hat er Angst, denn er wird gefressen.
Quasi sofort.
Ja.
Von einem herausschießenden Monster, glaube ich. Ne? Aber das sehen wir ja später nochmal.
Ja. Mann.
Mein Hogan war schlauer. Neelix macht sich ziemlich schlimme Vorwürfe, aber relativ kurz.
Ja, die anderen trösten ihn. Das hätte man nicht ahnen können, dass aus dem Höhleneingang mit dem Knochenhaufen vielleicht ein Monster rauskommt.
Die Situation sonst ist auch noch ziemlich kacke, aber immerhin haben wir jetzt eine Uniform, die nicht gebraucht wird.
Mit der man Wasser sammeln könnte, wie Chakotay vorschlägt.
Ist es dieser Trick, wo man ein Loch gräbt und dann setzt
sich... Ah, so eine Plane mit so einem Loch irgendwie.
So eine trichterförmige Plane, wo sich dann Tau
und das
absetzt.
Tropft dann so drunter. Ich denke mal.
Ja.
Aber ich hätte lieber vielleicht was anderes genommen als die Uniform von
Hogan.
Toten Hogan.
Ja, ja. Den muss er jetzt... Moment, hat der Wurm den dann aus der Uniform rausgeschält oder was? Wie ist das passiert?
Gute Frage. Der scheint ihn vielleicht doch nicht... Ja doch, aber Hogan war weg. Es gab keine Leiche, oder?
Mm-mm.
Es war nur die Uniform übrig, ja. Tja. Ich weiß nicht, wie das genau abgelaufen
oder
ist.
Oder sind da noch irgendwie so die Hogan-Reste?
Oh, wenn sie damit Wasser sammeln wollen, dann wollen sie ja sicherlich nicht erstmal Wasser verschwenden, um die sauber zu machen. Oh. Das ist so ein bisschen ein komischer Plan.
Die haben, aber ansonsten, natürlich, die haben auch Hogans Schädel als Trinkbecher gleich bekommen. So.
Aber ansonsten gibt Janeway erstmal einen ganzen Satz guter Befehle, um das Überleben zu sichern. Nämlich nach Pflanzen suchen, nach Essbarem und Waffen anfertigen und so weiter. Und leider gibt es aber nicht so viel Pflanzen auf den ersten Blick.
Nicht mal Leola-Roots, die sonst sehr verbreitet sind im Quadranten.
Im ganzen Delta-Quadranten. Janeway findet aber ein paar Würmchen unter einem Stein.
Natürlich.
Und befiehlt dann, dass die Leute sich nicht ekeln sollen, sondern gefälligst jetzt die Würmer essen sollen.
Ja, zum Glück kommt aber Harry mit zwei riesigen Eiern und einer Gurke an.
Ja, und also ein Glück.
Ja, dann müssen die nur ekliges Rührei mit Gurke und Salat essen.
Ja,
besser das Schlechteste. Ja. Alle sollen sich noch zusammenkuscheln, weil es ist kalt.
Ja, und das Problem ist auch noch, Heinrich Wildmans Baby ist krank. Er hat Fieber und sie haben keine medizinische Ausrüstung, um es zu behandeln.
Das ist jetzt das Parallelbaby, ne? Und apropos, das ist parallel Harry.
Stimmt. Ja.
Und der hat keine...
Würde man immer im Hinterkopf behalten.
Der hat keinen Sinn für Innuendo. eben, sollte man das immer im Hinterkopf behalten?
Nee,
wahrscheinlich
klar,
nicht. Aber es wäre, irgendwie wäre es cool. Wenn zum Beispiel Harry plötzlich stärkeren Bartwuchs hatte.
Ja, das wäre jetzt auch praktisch, weil Chakotay fällt ein, wenn man kein Feuer hinkriegt. Also man kann das erleichtern, wenn man Haare benutzt zum Anzünden. Ich frage mich, ob das stimmt. Wahrscheinlich schon.
Also ich habe mich das auch gefragt. Es klingt irgendwie plausibel, aber ich habe das sonst noch nie irgendwo gehört, dass man das so machen würde. Nicht mal in meiner Ausbildung mit der Mickey Mouse.
Zum Fähnrich-Wieselschweif-Mitglied. Ja, war mir auch neu. Aber das klappt hier.
Ziemlich erstaunlich gut. Hm. Vielleicht hat auch Janeway leicht entzündliche Haare.
Ja, oder, alle müssen ein Stück abgeben.
Oder das waren Fähnrich Wildmans Haare. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Die hatte ziemlich lange eine sehr akkurate Frisur noch behalten können.
Wer?
Fähnrich Wildman. Ja, vielleicht war die einfach voller Haarspray.
Ja,
und das ist
und das
gut entzündlich,
gut.
Ja, wie Zunder.
Stimmt. Gut, also dann haben sie erstmal so die Basics, titelgebenden Basics beisammen.
Darum ging es da.
Waffen haben sie auch schon ein paar.
Ja, Tuvok hat einen Bogen basteln können.
Genau.
Und der ist natürlich, ist dual nutzbar für mit einem Stock. Mit einem Stock rubbeln, bis Feuer machen und so weiter. Dann nimmt man einen Bogen und spannt das ein und kann das
so
schneller machen. Ne?
Ja, aber auch zum Schießen. Und er meint, er kann auch damit umgehen, weil er das an der Akademie unterrichtet hat.
Der war beim vulkanischen Fähnlein Vulkanschweif. Stimmt, er hat...
Nee, er war auf der Sternenflottenakademie.
Er hat da, warte mal, das war so absurd. Ich wollte es mir nicht ausschreiben.
Ja, Defensive Arts unterrichtet.
Genau, ja.
Das ist wie bei Hogwarts fast schon.
Ja, genau. ziemlich guter Studiengang. Der ist bestimmt extrem überlaufen.
Ich glaube auch, vor allem wenn Tuvok da Bogenschießen unterrichtet, das würde ich auch sofort belegen. Ja, es kommt aber zum nächsten Problem, denn Cass wird gekidnappt und Neelix gleich mit.
Sie machen diesen Fehler halt eigentlich wie in einem Horrorfilm, ne? Dass sie, was war dieses Geräusch? Ich lauf mal hin.
Ja.
Und Neelix macht genau den gleichen Fehler, der sagt niemand Bescheid, dass er da hingeht. Ja, auf jeden Fall, die wurden auch schon länger von diesen Höhlenmenschen beobachtet und die haben jetzt ihre Chance gesehen, nämlich dass da zwei Trottel entweder aufs Klo gehen müssen oder im die haben schon Neelix angesehen, dass der leicht kidnappbar ist. Dann beweisen die ihre krassen diplomatischen Fähigkeiten, nämlich Chakotay läuft dann einfach bei denen vorbei und sagt so, hey, ich nehme die wieder mit.
Naja, ich finde schon, dass er gut dazu befähigt ist. Aber der Universaltranslator funktioniert nicht und die kann sich nicht verständigen. Und dann
die haben keine Kommunikatoren, wo der eingebaut ist.
Ah, stimmt, denen wurde alle Technologie weggenommen. Der ist in diesem Kommunikator? Ah, okay. Ich dachte so im Gehörgang.
Das wäre deutlich praktischer.
Ja, und deswegen muss Chakotay allein mit seiner Stimme und Körpersprache denen klar machen, dass er keine Bedrohung für sie ist. Und spricht so ruhig auf die ein und zeigt, dass er nichts in den Händen hat und bewegt sich ganz langsam und dann gelingt es ihm, Cass und Neelix da erstmal ein bisschen von denen zu entfernen, aber dann werden sie doch von denen verfolgt und müssen einfach weglaufen.
Er war sogar, ich glaube aus Versehen, sogar ein erstaunlich guter Verhandler, weil ihm wird zum Tausch eine Frau angeboten.
Nimmt er aber nicht an. Und dann werden die verfolgt und die von der Voyager haben sich auch so ein paar aufgestellt und schießen mit den Bögen dann auf diese Höhlenmenschen und erschießen auch welche von denen. Und da war ich ein bisschen geschockt, weil bisher hatten die denen noch nichts zuleide getan, außer Neelix und Cass da halt bei sich sitzen zu lassen.
Im Kreis, umgeben von allen anderen.
Ja, aber die haben noch niemanden körperlich angegriffen.
Stimmt, wäre schon ein krasser Präventivschlag hier von der Voyager.
Naja, also sie werden schon verfolgt mit wahrscheinlich nicht so guten Absichten.
Vielleicht hat man halt off-camera war so ein großer Kochtopf, der da schon brodelte.
Das kann sein. Ja. Also sie können zwar entkommen, aber sie flüchten leider in diese Monsterhöhle hinein, wo Hogan gefressen wurde.
Schade, dass man nicht so eine Szene gesehen hat, wo die durch so diesen Skeletthaufen durchbersten müssen, um wieder in die Höhle zu kommen.
Ja. Da kommt auch gleich der riesige Wurm an und frisst noch jemanden auf. Ist der entgangen?
Nein.
Da hing doch jemand dann so vom Abgrund runter und die haben versucht, den wieder hochzuziehen, aber wurde auch verschlungen.
Habe ich vielleicht eine geschnittene Version gesehen? Vielleicht war das zu brutal.
Die schrecklichsten Szenen wurden entfernt. Ja.
Auf jeden Fall, die Höhlenmenschen sind auf einer Evolutionsstufe, wo die schon das Feuer beherrschen. Sogar müssen sich nicht dafür jedes Mal die Haare abschneiden.
Ja, die können das ein bisschen besser.
Und die wollen dann unsere Leute ausräuchern aus dieser Höhle.
Ja. Oh.
Unsere Leute starten ein Ablenkungsmanöver, um einerseits das Feuer zu löschen.
Und schaffen das auch.
Und schaffen das auch, ja.
Sie retten ihre Kollegen.
Bringen diese Höhle zum Einsturz. Die Schlange ist da drin gefangen dann. Aber vom Regen in die Traufe, könnte man sagen, weil der Vulkan bricht dann aus.
Ja.
Das haben wir schon im Establishing-Shot gesehen, dass dieser Planet voller Vulkane ist.
Ja. Und sie müssen wieder fliehen. Diesmal müssen auch die Höhlen-Aliens fliehen. Dabei wird aber eine von den Höhlenmenschen isoliert im Lavafluss, auf so einem kleinen Inselchen. Und Chakotay macht sich auf, um sie zu retten und schafft es auch.
Ja. Er schießt mit dem Bogen so ein Seil über das Ding und hangelt sich dann.
Das wäre was gewesen. Nee, er macht das einfach so von Hand.
Jop. Und das ist das universelle Zeichen für, wir kommen in Frieden und wir sind jetzt Freunde.
Ja.
Und als Belohnung heilt natürlich der schamanische Häuptling dieser Höhlenmenschen dann Fenrich Wildmans Baby.
Ja.
Er probiert so eine Wurzel, die da sagt, so ist bitter. Ich glaube, sie hat Heilungskräfte.
So wie Beverly Crusher das mal gemacht hat. Ja, stimmt.
So, und damit ist die Lage entspannt und die können da erstmal ruhig abwarten, bis die C-Story oder die B-Story besser gesagt vorbei ist.
Stimmt. Eigentlich hätten die da jetzt auch länger bleiben können. So.
Stimmt,
hatten sich eigentlich
befreundet.
Schon ganz gut eingerichtet, hätten jetzt Unterstützung von denen bekommen. Also ja. Eigentlich war es jetzt nicht mehr so dringend, dass die Voyager zurückkommt.
Richtig, sie hätten sich an ein Festmahl, ein Riesenwurmfestmahl laben können.
Ja.
Geröstet in Lava.
Ja.
So, wir sind aber erstmal wieder zurück durch die Zeit auf der Voyager, die überrannt ist von den Kazon. Und die haben sich da ziemlich gut eingerichtet. Die tragen auch alle Kommunikatoren übrigens.
Ja.
Das fand ich interessant. Aha. Also natürlich ist das clever, das, weil es alles schön integriert. Ne? Also wieso sollten ihre Kazon-Kommunikatoren einsetzen, ne, wenn man Zugriff auf das auf die Voyager hat. Aber es war eine subtile Geste, um zu zeigen, so, ja, wir wohnen hier jetzt. Ne? Und wir sind jetzt hier, um zu bleiben.
Ja,
schade,
das
dass
mir
die,
nicht aufgefallen.
Schade, dass die nicht so vielleicht rumliegende Uniformen dann auch angefangen haben, in ihre so vielleicht ein bisschen grob zusammengeschusterten Käse
einzubauen. Das wäre schön gewesen.
Und es geht los mit Seska, die den Doktor besucht, weil die Kazon medizinische Versorgung ist immer noch nicht besonders gut und sie lässt den mittlerweile geborenen Sohn Chakotis untersuchen vom Doktor. Der Doktor übrigens tut so, als ob er ahnungslos ist. Er tut so erstmal, als ob er eingeschaltet wird und er tut auch so, als ob er keine...
Hä, wie hat er das gemacht? Ist er so unter dem Schrank hervorgekommen?
Ja, er kommt so um die Ecke rum so und macht wahrscheinlich so mit dem Mund so ein Einschaltgeräusch. Und natürlich tut er so, als ob er keine mittlerweile ausgebildete, ruchlose Killermaschine ist.
Mhm.
Und er labert auch so ein bisschen rum mit von wegen, ja, ich bin hier nur der Doktor, ich habe erstmal keinen Ziel. Ich weiß nicht, was los ist.
Ich finde, das macht er richtig gut. Also Seska sagt ihm so, wie, hast du es gar nicht mitbekommen? Die Kazon haben die Voyager übernommen und der Doktor sagt einfach nur, aha, wie interessant. Mhm. So, es wäre halt wirklich nur ein medizinisches Programm, das sich überhaupt nicht dafür interessiert, wer jetzt an Bord ist. Ja, das war ziemlich clever.
Seska hat ja auch gar nicht mitbekommen, dass sich seine Persönlichkeit ja schon weiterentwickelt hat.
Ja, wie auch. Ach so, stimmt, aber Seska, wie lange war sie vorher an Bord? Schon ein Weilchen.
Ja, jedenfalls sagen wir, es ist so.
Ja, hat sie nicht mitbekommen. Vielleicht war sie nicht so oft. Doch, sie war mit ihrer komischen DNA-Sache.
Ja. Aber wir umschiffen erstmal alle Plotholes.
Ja, der Doktor findet jedenfalls heraus, das Baby ist überhaupt nicht von Chakotay.
Mhm.
Und Seska ist ehrlich geschockt und überrascht. Mhm. Also sie hat wirklich geglaubt und gehofft, irgendwie, das wäre Chakotis Kind, weil es hatte ja auch diese flache Stirn und
diese
so weiter.
Ekelhafte menschliche flache Stirn.
Genau. Aber der Doktor sagt, ja, man weiß halt vorher nicht, wenn jetzt ein Kazon und ein Cardassianer und was da, wie das aussehen wird.
Die haben wahrscheinlich exakt invertierte Furchen und zusammen ergeben die halt so eine flache menschliche Stirn.
So muss das sein.
Oder Menschen, weißt du, vielleicht ist es mit dieser panspermischen Geschichte so, dass Menschen das totale Average-Ding sind aus allen.
Immer wenn sich zwei andere verbinden, kommt ein langweiliger Mensch wieder.
Es wird immer flacher und am Ende kommen Menschen dabei raus.
Ja.
Okay, dann wird der Doktor erstmal wieder in Ruhe gelassen und er kann sich natürlich auch selber aktivieren. Also das wusste Seska vielleicht nicht oder hat es nicht geahnt oder denkt erstmal, von ihm geht keine Gefahr aus und der Doktor kann... Naja, sie weiß ja auch nicht, dass Suda noch in den Gängen rumkrabbelt.
Genau.
Und deshalb ist das vielleicht gar nicht so gefährlich, ne? Und der Doktor.
Genau. Obwohl Seska ja schon, also sie ist nicht
doof.
Nicht doof, ja. Also sie hat mehrmals den Kazon gesagt: Hört mal, zwei Leute fehlen von der Besatzung nach unserer Zählung. Wir sollten vielleicht nochmal ganz genau gucken, wo die hin sind. Aber die sagen immer so: Ach ja, machen wir später. Und haben noch nicht gescannt.
Das ist so überzeugend, wie sehr die Kazon genervt sind, wenn sie irgendwas wenn sie Hausaufgaben machen müssen.
Ja, ziemlich plausibel.
Okay, Suda kommt dann auf jeden Fall auf die Krankenstation. Also er ist ziemlich gut im durch die Jeffreys rankriechen. Stimmt, das letzte Mal, als wir ihn gesehen haben, steckte er ja im Lüftungsschacht, ne, wie John McClane.
In seinem Quartier,
In seinem Quartier. Und
ach, das war deine Stirb langsam? Referenz?
Genau, ja. Sie haben erstmal ein interessant, unangenehmes Gespräch von wegen so, weil der Doktor legt natürlich gleich los mit so, okay, wir machen das und das, um die Voyager zu befreien. Dann erinnert er sich, ach so, hoppla, Moment, der wollte uns ja eigentlich auch alle umbringen. Das ist jetzt die Chance für Suda, er ist ja erstmal frei, ne? Mhm, vielleicht gefällt ja ihm auch diese Situation erstmal, aber Suda gelobt eigentlich sofort seine Loyalität.
Das ist interessant, weil am Anfang der ersten Folge von dieser Doppelfolge, da war das mir noch nicht so ganz klar. Das war ja dieser Moment, wo Suda Chemikalien bestellt, damit er was Gutes für die Voyager tun kann, nämlich Gartenarbeit, und wo man nicht so richtig weiß, was hat er damit vor? Und ist er jetzt wirklich rehabilitiert oder will er ausbrechen oder was? Und jetzt merkt man, nee, er hat das ernst gemeint, er möchte wirklich was für die Voyager tun. Und jetzt hat er die Chance, die dicke, fette Chance, die ganze Voyager zu retten. Mhm. Aber er hat auch ein großes Problem, weil dafür müsste er Kayson töten, und er befindet sich ja gerade auf dem Weg dazu, endlich ein Mensch ohne Mordgelüste zu werden. Und er hat große Sorge, dass wenn er jetzt jemanden tötet, selbst im Kampf oder so, dass das ihn völlig zerstören und auf diesem Weg zurückwerfen wird.
Ein Bittersuit ohne Mordgelüste.
Ein Bittersuit ohne Mordgelüste.
Komisch, das ja. Aber ja, die Bittersuidizität kommt jetzt nicht wirklich zum Einsatz.
Nee, weil er meinte ja auch immer, er hatte nie so viel diesem Gespür.
Ja. Kräfte, ja, richtig. Es kam dann, glaube ich, einer meiner Lieblingssprüche hier, den ich leider nur als in Joke-Form mir aufgeschrieben habe. Also er ist erstmal natürlich, er weiß nicht, ob er das schafft zurecht, ne? Weil er ist ja, sagen wir, ein komplizierter Mensch.
Aber ein komplizierter Bittersuide.
Der Doktor tröstet ihn und sagt so, ja, wir müssen zusammenarbeiten, weil ein Soziopath und ein holographischer Soziopath zusammen sind vielleicht eine Person.
Ja, das sagt er so?
Nee, er sagt dann ein Soziopath und ein Hologramm zusammen. Hologramm, ne? Aber der Doktor ist ja jetzt auf dem Spektrum vielleicht auch. Ich glaube, die verstehen sich gut.
Ja, diese Momente haben mir alle ziemlich gut gefallen.
Ich meine,
auch was Suda wie Suda über seine Aggressionen und sowas spricht, also das waren richtig gute Zeilen dabei.
Es geht auch richtig gut weiter, nämlich als er schon den ersten Kayson töten muss, ist er total durch und er faltet sich wirklich körperlich zusammen.
Das war super, oder? Das war wirklich fantastisch. Und die ganze Szene war toll gemacht. Weil Suda kommt wieder aus dem Schacht in die Krankenstation rein und man sieht erstmal nur ihn und sein völlig ausdrucksloses Gesicht, wie innerlich tot sozusagen. Und dann erst in der zweiten Einstellung wird klar, er hat diese Kayson-Leiche mit im Schacht geschleppt, weil er konnte die ja nicht da liegen lassen und ist davon so fertig, dass er sich dann echt buchstäblich so zusammenklappt. Das fand ich fantastisch.
Vielleicht war es einfach nur körperlich anstrengend, den Käse halt 3 Decks nach oben zu schleppen.
Das auch. Aber es hat ihn einfach mega belastet. Ja.
Zwischendurch hat auch Tom schon reingeskypt und die haben einen Sabotageplan aufgestellt. Also eigentlich wollten sie die Voyager nur verlangsamen, weil damit die nicht zu weit wegkommen von dem Planeten, wo die Crew ausgesetzt wurde. Ne? Aber der Plan ist jetzt, es gibt so eine Schwachstelle und die muss dann, der Doktor und Suda sollen was sabotieren, damit Tom mit dem Shuttle gegen die Voyager ankommt mit den schwächeren Waffen. Ne?
Genau, und Tom hat da schon was gemacht, aber von der Voyager aus muss dann noch ein bisschen was an der Konsole gemacht werden.
Und dann kommt plötzlich Seska wieder rein. Suda kann sich noch verstecken, aber Seska riecht schon irgendwie den Braten und deaktiviert dann den Doktor erstmal gründlich. Ich glaube, sie zerschießt seinen
Emitter. Ja.
Genau. Zum Glück konnte er aber noch eine Botschaft wahrscheinlich schon lange vorher aufzeichnen. Also sowas wie ein, es hat jetzt also eine komische Mischung aus Abschiedsbrief und Aufbau.
Therapiesitzung fast schon. Also eine ermutigende Nachricht an Suda. So, du schaffst das und lass dich nicht von deinen Depressionen unterkriegen. Und das klappt auch. Das motiviert Suda, sich nochmal zusammenzureißen. Und er muss tatsächlich einen ganzen Raum voller Kayson bekämpfen, umbringen.
Ja, mit seinem Maschinengewehr, was er geklaut hat.
Ja, genau. Um da an diese Konsole ranzukommen, an der er das machen muss, schafft es auch, aber einer der Kaisern, der so halb im Sterben liegt, kann ihm noch in den Rücken schießen dabei. Und mit letzter Kraft drückt Suda dann diesen Knopf und verursacht die Überladung, die Tom sich da überlegt hatte. Und es geht so ein Elektroschock durch die ganze Voyager, wodurch auch Seska schwer verletzt wird.
Ach ja.
Die dann mit letzter Kraft auch noch ein Stückchen weit laufen kann zu ihrem Baby. Sie versucht, zu ihrem Baby zu kommen.
Ich glaube, das war wieder rausgeschnitten aus meiner
Sicht. Wirklich? Was? Und sie stirbt auf dem Weg zum Baby. Und Marsh Kala hat da seinen allerersten sympathischen Auftritt, fand ich. Weil er findet Seska, sie liegt im Sterben und er trauert und er macht einfach so ein trauriges Geräusch und mir kommen schon ein bisschen die Tränen. Und ich daran denke, einfach nur so, oh. Oh, das war schön.
Ja. Ah, und er holt sich natürlich seinen Sohn.
Der jetzt wirklich sein Sohn ist, aber ich glaube, Seska hatte keine Zeit.
Nee, ich glaube, er denkt auf jeden Fall, es ist sein Sohn. Seska hatte ja nur Chakotay gesagt, das ist sein Sohn.
Nee. Marsh Kala war ja super wütend darüber, dass das Chakotay Sohn ist. Also ich glaube, er hat vielleicht noch nicht mitbekommen, dass das doch sein eigener Sohn ist. Naja, aber nimmt ihn trotzdem auf und nimmt ihn mit.
Auf jeden Fall gibt er sofort quasi das Schiff auf, obwohl ja eigentlich nur jetzt Tom und der andere Talaxianer die Voyager entern. Ne? Aber ich glaube, vielleicht war er so traurig, dass er jetzt nicht mehr kämpfen wollte.
Ja.
Und er mochte Seska doch wirklich, aber wahrscheinlich äußert sich die Liebe bei Kaisons in so passiv-aggressiven.
Ja.
Eieiei. So, jetzt fallen alle Stories wieder zusammen, weil die Voyager ist befreit durch Tom. Tom ist wieder auf der Voyager und sie können jetzt die Crew wieder abholen.
Ja.
Das geht auch relativ flott alles. Dann gibt es noch ein Begräbnis für Suda und Tuvok hält eine Rede natürlich, weil Tuvok auch eine besondere Beziehung zu ihm hatte, weil die hatten ja sich viel getroffen zum Meditieren. Und
sie hatten sich verschmolzen.
Und sie hatten sich verschmolzen, natürlich, in Melt. Genau, Chakotay verabschiedet sich von Seska. Naja, und sie machen sich quasi sofort wieder auf den Weg zurück nach Hause. Ne?
Ja.
Sie nehmen sich nicht mal die Zeit, ihre Kommunikatoren von den Kaisern-Leichen abzuschälen und wieder anzuziehen.
Kurz auf den Alpha-Quadranten.
Puh, und damit ist so richtig die zweite Staffel vorbei.
Ja.
Ja.
Hast du Beobachtungen zu dieser Folge?
Habe ich. Also fangen wir mit den Beknackten an vielleicht.
Ja.
Also eine richtig dumme Entschuldigung. Passt vielleicht zu dem Essen, was Harry vorher gefunden hatte. Es gibt eine kurze Einstellung auf einen Steinhaufen auf diesem Planeten.
Du meinst, es passt zu dieser Gurke mit den zwei Eiern?
Das sieht so aus ein bisschen wie Dan Aykroyds Nase in diesem Vulcanvania-Film.
Was für eine Nase?
Ich lasse das mal einfach so stehen.
Mach mal so einen vergleichenden Screenshot, bitte.
Ich glaube, ich habe den Screenshot habe ich gemacht. Ich stelle dann einfach
bitte den Aykroyd.
Ja. Dann, also wir hatten schon kurz vorher angesprochen, das Feuer machen. Ne? Chakotay macht diesen Scherz, dass er wohl der einzige Indianer ist, der nicht mit einem Stock Feuer machen kann.
Ja.
Das war einer.
Nicht nur das, es waren mehrere solche Sachen drin. Also auch dann, als Tuvok diesen Bogen baut, sagt Chakotay so, danke Tuvok, aber mein Stamm kämpft eigentlich gar nicht mit Pfeil und Bogen. Und Tuvok dann, oder so ähnlich,
vielleicht
Tuvok dann irgendwie sagen muss, nee, den habe ich für mich selber gemacht.
Vielleicht hat Chakotay sich gemerkt so, was ich da gesagt habe. Das ist vielleicht problematisch. Ich mache das mal wieder gut, indem ich den Verdacht auf andere lenke und dann ist er nochmal in Fettnäpfchen reingetreten.
Ja, also das war alles ein bisschen nicht nötig.
Alles nicht Chakotays Schuld, sondern halt so ein komische Gags. Aber das bringt mich schon zu einem anderen Punkt. der schon langsam so in die Bewertungssektion geht. Das Design und die Story dieser Höhlenmenschen erinnern mich, und es tut mir leid, dass ich wieder das als Referenz bemühen muss und schon wieder zum zweiten Mal in dieser Folge wahrscheinlich, es erinnert mich an so Mickey Mouse Geschichten, wo ganz, ganz häufig eben irgendwelche Höhlenmenschen oder Aliens, die wie Höhlenmenschen sind, als also mit allen Tropes herangeholt werden, um, naja, jemand landet irgendwo und wird dann in einen Kochtopf gesteckt und selbst, dass sie auf dieser Insel eingeschlossen werden, ja, habe ich, glaube ich, 4-mal schon gelesen.
Das ist ziemlich
und auch deren also so vertraut, wie die aussehen, dieses Verhalten, dass sie ihre Frau da erstmal verkaufen wollen. Mhm. Oh Leute, Mann! Und dann kommt halt auch noch so dieses edle wilde Dings dazu, ne, weil die sind dann wieder nett und können aber viel besser heilen mit ihren ursprünglichen Methoden. Jesus Christ!
Ja, es sind noch einfach irgendwelche anderen Aliens.
Irgendwas interessant, irgendwas Fremderes.
Ja, das war wirklich einfach wie so ein, wie dieser, nein, eigentlich, weiß ich nicht, was, welches davon besser ist, wie dieser 10.000 vor Christus Film mit Jack Black und Michael Cera. So auf diesem Level. Ich habe immer noch ein paar einfach nur bescheuerte Beobachtungen,
ja,
von mir.
Ja, sehr gerne.
Als der Doktor auf der Voyager Suda findet, versehentlich mehr oder weniger, weil er stellt irgendeine Anfrage an den Computer und der sagt dann so, also er will gleich wissen, richtig, wie viele Kazon an Bord sind und er sagt dann so und so viel Kazon und ein Bittersoide. Und der Doktor sagt so, how? Who? Und der Computer antwortet, das kann ich nicht beantworten, bitte formulieren Sie eine einzige Frage. Also das habe ich noch nie gehört, obwohl das so häufig vorkommen muss, dass man sowas sagt wie, was wäre, ne? Oder irgendwas in der Art. Oder warum kann der denn nicht beides auf einmal beantworten?
Stimmt.
Und was hat der auf how geantwortet? Das war irgendwie witzig.
Ich dachte auch, also ich bin auch darüber gestolpert und ich dachte, soll das witzig sein? Oder haben mir vielleicht noch 16 Sekunden in dieser Folge gefehlt und es wurde so gedehnt? Aber ich glaube, es sollte witzig sein.
Ja, war auch witzig. Ich fand's witzig. Dann ist mir noch aufgefallen, in Toms Videobotschaft an die Voyager hat er ziemlich viele so Tier mit Idiome verwendet. Er sagt erstmal, wenn das nicht klappt oder wenn die Nachricht nicht ankommt, dann bin ich eine Dead Duck. Und dann sagt er, I'm piggybacking this message.
Ich bin mir das genau voll, das gleiche voll aufgefallen.
Davon. Ja, auch gut gefallen.
Vielleicht hat er davon, weiß nicht, eine Tierdoku angeschaut und sowas.
Ja,
er
muss irgendwie so ein bisschen
das war wie eine meiner Lieblingsszenen, wo Bart auf seine Schuhe guckt und dann diese Schnürsenkel-Metaphern bringt die ganze Zeit.
Ja, genau.
Knotenmeister, der in einem Knotenwettbewerb.
Genau. Ach, diesen Screenshot hatten wir schon mal.
Bei
Discovery, glaube ich.
Vielleicht ist halt auch im Shuttle so alles mit so Tierstickern voll und sowas. Und Tom hat die angeguckt.
Ja. Ich glaube, das waren aber alle bescheuerten Sachen, die ich hatte.
Ich habe noch was Positives. Und
ja, ich habe auch noch ein paar Lieblingsmomente.
Haben mir die, also Lieblings, okay, warte mal, ein Lieblingseffekt, Effekt. Ich fand die Lava erstaunlich gut gemacht dafür, dass das, ja, Voyager ist.
Ja, also sah zum Beispiel besser aus als, weißt du noch, als Cass mental irgendwas erwärmen wollte und dann waren da so komische Feuer um die Molekülketten. Das sah natürlich doof aus, aber hier fand ich die Lava auch völlig in Ordnung.
Der Wurm hingegen,
ja.
Und wie immer bei Höhlenfolgen, ja. Ob das die mit ihren Speeren die Höhlendecke zum Einschuss bringen,
ja.
Die muss wohl sehr locker gewesen sein.
Ja, allgemein dieser Planet hätte im bisschen mehr Abwechslung vertragen von, also da war echt alles, ne, was man auf so einem Wüstenplaneten erwartet. Raketenwürmer. Und,
ich mache mir noch eine Notiz. Mir fällt nämlich exakt der Disney-Comic ein, wo dieser Planet fast exakt.
Mach mal bitte einen schönen Vergleich, Bilderserie. Ja, was mir aber gefallen hat, Ein paar Sachen habe ich schon gesagt, zum Beispiel der Moment, als Seska rausfindet, dass das Baby nicht von Chakoti ist. Ich finde, das war ein wertvoller Moment, der uns hier in der letzten Folge mit Seska noch einiges über sie sagt. Mhm, weil da hatte ich wirklich das Gefühl, sie hat wirklich eine besondere Verbindung zu Chakoti und sie hat wirklich das nicht, dieses Kind nicht nur als irgendwie boshafte Strategie genutzt, sondern sie hat sich ein Kind von Chakoti gewünscht dann entsprechend wirklich geschockt, als sie merkt, dass das nicht der Fall ist.
Also ich habe mir auch aufgeschrieben, dass ich Seska eigentlich mochte in dieser Folge und irgendwie, also es hat sie auf jeden Fall sehr, Entschuldigung, vermenschlicht, verkardassianisiert, besser gesagt. Mhm. Und sie wirkt dann halt nicht mehr so wie diese platte Bösewichtin. Ja. Die, und das wendet vielleicht nochmal diese komische DNA-Extraktion so ein Story in eine wirklich, also dann ist es nicht mehr ein, ich sag mal, weibliches Attribut, was als Machtinstrument jetzt instrumentalisiert wird, Entschuldigung für die Wiederholung, sondern ja, das Leben passiert. Sie ist halt irgendwie böse, aber halt irgendwie auch ein Mensch, der da durchkommen muss. Und das ist, war komplexer, als ich das erwartet hätte bei der Seska-Story. Und es war auch ein guter Abschluss. Irgendwie ein bisschen schade, dass sie jetzt nicht mehr dabei ist.
Ja, jetzt wo sie ein bisschen tiefer gewonnen hat, wo sogar Mashkala ein bisschen was gewonnen hat, jetzt ist es auch schon vorbei.
Ja. Und natürlich auch schade, dass der Suda nicht mehr dabei ist.
Ja, aber man muss auch sagen, besser so auf ihrem jeweiligen Höhepunkt beenden, ne, alles wieder einigermaßen hingekriegt und wer weiß, was sonst noch für lahme Geschichten womöglich über die gekommen wären, Orchideen, Pflanzen und so weiter. Also eigentlich gefällt mir das, dass die alle jetzt nochmal richtig was zu tun bekommen und dann schöne Geschichte.
Gefälligst sterben, das ist mir eine ziemlich eiskalte Aussage.
Oh nein. Ich meine, sie hätten nicht sterben müssen, aber dass sie jetzt nicht mehr
sie hätten auf den Bauernhof umziehen können.
Zum Beispiel. Naja, Seska und der Marsch hätten ja auch irgendwie wegfliegen können oder so. Also es gefällt mir, dass das jetzt abgeschlossen ist.
Ja. Aber ich habe hier noch, irgendwie meine Lieblingsmomente sind ziemlich verteilt. Ja. Also wir haben das schon gesagt, aber dass der Doktor lügt und also das zweite Mal, als ihn Seska zur Rede stellt und dass der Doktor so prahlt mit seiner Fähigkeit, Kaysen umzubringen. Das war ziemlich gut gemacht.
Das war gut gemacht, ja. Was mir auch gefallen hat, war nochmal, das haben wir auch schon öfters mal in den Folgen angesprochen, so Dinge, die Janeway tut.
What would Janeway do?
Und was könnten halt andere Starfleet-Captains vielleicht nicht so gut wie Janeway? Und ich finde, zum einen er hat sich hier so eine super resolute Art, alles zu organisieren, um da auf diesem Planeten zu überleben. Aber andererseits, wie sie sich zum Beispiel auch um Fenrich Wildmans Baby sorgt und so, das fand ich auch alles, alles schön. Und man stelle sich wieder da Picard vor. was hätte er da gemacht. Also hätte es bestimmt auch sehr gut alles organisiert, aber da hätte man nicht diese kleine Komponente von
Kompott?
Von Wärme drin gehabt. Was mir auch noch gut gefallen hat, ganz am Ende, als die Voyager zurückkehrt auf den Planeten mit dieser Titelmusik, die immer als Majestic Theme untertitelt wird. Das war so ein epischer Moment zum Schluss. Und auch die beiden Bestattungen, die man am Ende hat, fand ich auch noch gut, dass die noch drin waren, um sowohl Suda als auch Seska nochmal so einen Abschiedsmoment zu geben. Jeweils natürlich auch die Person gut dazu ausgesucht von Tuvok und Chakotay.
Ja, auf jeden Fall. Klingt nach so langsam Fazitzeit.
Ich denke, ja.
Ich fange mal an. Also es ist eine typische zweite Folge.
Moment, mir fällt gerade noch was auf. Seska wird verabschiedet, Suda wird verabschiedet. Was eigentlich mit Hogan? Weil der hatte ja nicht so eine kleine Rolle zuvor. Er hatte eine Rolle gespielt bei diesen Meuterei-Sachen mit Seska und B'Elanna. Und auch in dieser Folge mit dem Saboteur war ein bisschen mehr mit dabei. Und jetzt wird er einfach gefressen, seine Uniform wird irgendwie wiederverwendet und kein Wort wird mehr über ihn verloren.
Vielleicht haben die niemanden gefunden, der zu ihm eine Beziehung. Ja. Neelix hätte das machen sollen. So.
So als allgemeiner Moraloffizier. Aber er war ja so ein Marquis und ich meine, Belana hätte das machen können oder jemand aus dem Maschinenraum.
Ja, das wäre gut gewesen.
Ja, schade.
Das macht diese Bemühung zunichte, halt einen Crewman außerhalb der Brückencrew zu etablieren.
Ja.
Und dann wird der halt doch nur gefressen, wie halt in einem Horrorfilm, der erste Typ, der gefressen wird und vergessen. Ne?
Ja, gefressen und vergessen. Okay, aber jetzt habe ich dich unterbrochen an deinem Fazit.
Also es war eine typische zweite Folge. Also alle Stränge müssen aufgerollt werden. Man merkt schon auch ein bisschen, dass das ausgewalzt ist auf, was auch in einer Folge eventuell gegangen wäre. Vor allem auf dem Planeten kam mir das ganz schön viel vor. Ich hätte zum Beispiel viel, viel lieber mehr von Suda gesehen, wie der sich wie Rambo, wie ein psychopathischer, soziopathisch, durch das Schiff kämpft.
Ja.
Und vielleicht, weil er hatte ja eigentlich auch zum Beispiel diesen Mord begangen mit halt diesem Coil Spanner, ne?
Ja.
Und wie er so, ich weiß nicht, halt mit dem, was er zur Verfügung hat, auf der Voyager, halt einen Käse nach dem anderen verschwinden lässt. Ne?
Ja, das wäre schon wirklich interessanter gewesen.
Und vielleicht sogar mit seinen dann doch von Tuvok trainierten bedazoidischen Kräften, dass er zum Beispiel weil das hätte auch das wäre eine gute Erklärung gewesen, wieso er Superkräfte hat, ne? Mhm. Im Gegensatz zu John McClane, der einfach, der hat einfach Bruce Willis Kräfte. Ja. Aber er hätte dann um die Ecke schon kommen, spüren und sowas, ne?
Oh Mann, jetzt will ich das alles sehen, was du beschrieben hast. Ich glaube, der Gedanke war hier ein bisschen, es macht halt Spaß, irgendwie unsere Crew mal ohne die Technologie zu sehen und so Survival-Sachen.
Dünn.
Ja, natürlich ist dünn. Und da hätte man ein bisschen kürzen können.
Ja.
Stimmt.
Ja, sonst fand ich es aber eigentlich alles ganz, ganz okay.
Ja, naja, bis auf die Höhlenmenschen, die du ja schon gesprochen hast.
Ja, genau. Du?
Ja, ich auch. Wäre echt gut bis Mittel.
Ja. Oh, das war aber. Schwach, das war wie so eine zweite Folge, die so ausleiert.
Tschüss.
Tschüss.